ASMR geht wieder durch die Decke gerade.
Okay, bevor ihr jetzt den Ton leiser lauter macht und ich euch jetzt die Ohren abreiße mit meiner lauten Stimme. Wir haben den 3. Mai, wir haben 18.25 Uhr. Wir haben graues bis okayes Wetter, es sind die klassischen 14 Grad. In letzter Zeit, immer wenn ich auf die Temperaturanzeige gucke, sind es immer 14 Grad. Und das ist okay. Es ist lange Hose T-Shirt, es ist kurze Hose Pulli-Wetter, würde ich sagen.
Es ist das Wetter, was sich keiner wünscht, weil es einfach irgendwo so.
Aber jeder verdient.
Nee, es ist einfach so richtig undankbares Wetter. Du kannst dich nicht beschweren, weil es zu warm ist. Du kannst dich aber auch nicht glücklich schätzen, weil es zu kalt ist. Es geht einfach nichts.
Ja, manchmal kommt so ein Regen, wo man auch nicht weiß, was will dieser Regen. Der ist irgendwie auch nicht so ganz, nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist kein Schauer, es ist so ein Tröpfeln.
Ja, und vor allem, weil, wann war das, letzte Woche gab es den ultimativen Sommerteaser mit so irgendwie 5 Stimmt. Tagen geiler Sonne und alles war super und ich mental schon geil, jetzt kommt wieder Sportwoche. Dann gucke ich in die Wettervorhersage, sag mir, ah nee, es regnet ja nächste Woche wieder. Nee, fängst du gar nicht
erst an. Lohnt sich nicht. Das ist wie in die Waschanlage zu fahren oder Fenster putzen. So. Mache ich das jetzt? Ah, lohnt sich einfach noch nicht. Es soll ja regnen.
Ja, und weißt du, wenn du einmal im Flow bist, willst du nicht wieder raus, weil dann wieder reinzukommen ist wieder voll schwierig und bla.
Richtig, richtig. Dann lieber gar nicht anfangen, so, weil lohnt sich ja nicht. Verletzungsgefahr.
Also verlängerte Massephase.
Ja, genau. Das ist immer die richtige Ausrede.
Und ich glaube, ich habe eine Allergie. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist so, ich habe irgendwie Dauerschnupfen. Hm. Aber auch nicht so schlimm. Ich bin nicht krank. Es ist einfach nur so dauerhaft irgendwie so ein bisschen eklig in der Nase.
Das ist witzig. Unsere Körper funktionieren wie so oft gleich. Also, es ist ohne Scheiß. Okay. So die letzten anderthalb Monate, ich habe keine Ahnung, ich habe ja noch nie Allergien gehabt. Also, ich hatte mal zwischendurch mal so ein bisschen früher als Kind mal auf irgendwie Orange mal reagiert mit ein bisschen Ausschlag in der Ellenbeuge. Keine Ahnung, das sind so Geschichten, die irgendwie dann Mama und Papa immer noch mal an Weihnachten erzählen. So. Aber eigentlich habe ich keine Allergien, so alles vollkommen fein. So, und auf einmal vor anderthalb Monaten, und ich weiß, ich habe das letztes Jahr, glaube ich, auch schon mal erzählt, das ist so, ich glaube, es kommt so langsam an, es schleicht sich an. Wenn ich hier durch die Straßen gehe und wenn ich merke, da stehen bestimmte Bäume oder so, dann rieche ich sowas und auf einmal kitzelt meine Nase und dann muss ich niesen und dann gucken mich alle an, weil sie denken, ich habe Corona. Aber ich merke so,
ist so eine Allergie, Leute.
Ich muss, genau, aber ich merke halt, ich glaube, ich werde ein Nieser. Also es ist nicht so, dass ich jetzt denke, oh mein, alles ist zu und es funktioniert nicht, aber ich muss schon niesen. Es kitzelt unangenehm und es geht auch nicht weg. Und ich glaube, so ein bisschen Kopfschmerzen gehen damit manchmal einher. Mhm. Sodass ich mir langsam eingestehen muss, ist das dieses, ja, so mit 30 ändert sich alles in deinem Leben. Der Körper tut auf einmal weh, Allergien, weiß ich nicht, was da noch so alles dazu kommt. Hormone machen Probleme.
Testosteron-Declining. A serious problem. Bitte? Ja, das Testosteron-Peak.
Testosteron-Declining,
achso, ja. Ist vorbei. Ab jetzt musst du halt Anabolika spritzen, um
den Pegel. Guck uns an. Als wären wir nicht die Musterbeispiele für Testosteron-Declining.
Naja, aber macht das nicht was mit einem?
Ja, klar, auf jeden Fall.
So, also, es ist halt nicht so rapide, dass du von heute auf morgen gefahren merkst, ja, so, oh aber Gott. Aber,
ich würde lügen, wenn ich jetzt wüsste, wie die Korrelation oder Zusammenhang zwischen Testosteronabnahme und Allergieausbildung ist, habe ich keine Ahnung, aber
Bro, die Testosteron. Wir können es testen. Einer von uns kriegt Placebo-Testosteron und der andere kriegt Anabolika in reinster Form.
Dass du in dem Jahr irgendwie, weiß ich nicht, volles Haar, keine Ahnung, ob das mit Testosteron zusammenhängt. Ja, oder so ein Vollbart.
Alter, auch geil. Lass mal ausprobieren. Spaß. Okay. Nur mit dem Arzt. Hm. Oder bei dem dubiosen Typen, der in der Umkleide vom Fitnessstudio steht und sagt,
komm mal näher. Komm,
brauchst du was?
Gut siehst du aus, aber du könntest doch besser aussehen.
Mhm. Dein Nacken sieht ein bisschen lauchig aus. War wohl ein langer Winter.
Ja, Corona, Bruder, dies, das.
Mein Nacken, sorry.
Dein Nacken
für ist alle, voller die's,
Wassereis.
Für alle, die es nicht sehen, ich esse die ganze Zeit Wassereis. Ich habe heute, glaube ich, schon 7 oder 8 Stück gegessen. Kein Scheiß. Standard Montag. Worauf ich hinaus will. Mein Nacken wird jetzt auch rapide abnehmen an Muskelmasse. Muskelmasse. Hintergrund ist, ich habe mir heute so einen Soda-Streamer bestellt.
Bist du auch jetzt? Bist du jetzt auch auf dem Trichter?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, also mich hat einfach die Vorstellung abgefuckt, bei Flaschenpost zu bestellen. Aber ich habe keine Lust auf Menschenkontakt. Das meine ich, so wie ich sage. Ich habe keine Lust, den Menschen die Tür zu öffnen. Und dann sagt er, hier ist ja gar kein Aufzug. Sag ich, halt's Maul und schlepp die Kisten hoch. Aber darauf wäre ich.
Wir sind bei sympathisch. Willi erzählt Geschichten aus seinem Leben.
Nee, seid's übertrieben, ne? Würde ich niemals sagen. Ich würde da ganz freundlich lächeln und dann so Trinkgeld ja drücken. Aber ich finde, der Kontakt mit dem Amazon-Postboten ist angenehmer als mit dem Lieferando-Flaschenpost. Menschen, weil.
Kommt drauf an, was er bringt, oder? Wenn du jetzt bei dem Amazon-Typen sehr schwere Sachen bestellst oder so, dann.
Ganz präzise, ich glaube, der Empfang eines komischen, wie heißen die Dinger? Diese komischen diese Kartuschen, die du da kriegst, diese Kohlenstoffkartuschen da für Soda-Streamer. Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen.
Die kannst du dich bei Amazon bestellen, oder?
Was?
Ich dachte. Du musst sie ja immer wieder eintauschen. Du musst ja, das ist ja immer Pfand, das ist so, give it up. Take one.
Denkfehler. Schade. Nee, gut, aber einkaufen muss ja anyway, ne? Also einkaufen muss ja echt, und dann gibt's ja die im Supermarkt, und dann ist das irgendwie. Hey. Alter. Warte mal.
Also bei Rewe gibt's die nicht bei uns, wir müssen zu DM dafür.
DM gibt's, ja? DM ist gut, okay, dann bin ich safe. Ich habe die beim Hit gesehen, diese Geräte, dachte ich,
ja, bei Hit könnt's auch
gehen. Verkaufen ja auch diese Kartuschen, naja, irgendwie läppisch, wenn die sagen, das wäre, als würdest du. Es fällt mir kein Beispiel ein, aber jedenfalls mein Nacken.
Drucker oder Trintenpatronen.
Mein Nacken wird jetzt auf jeden Fall die kleinen. Erstens weniger Testosteron, zweitens weniger Kisten schleppen. Und mal gucken. Ich habe aber extra nur so ein Billig-Ding gekauft. Oder so, also kein so ein Fancy-Ding. Es gibt von so einer Marke, gibt es den Soda-Stream in hübsch.
Richtig sexy. Also erstmal, ich muss kurz zwei Sachen sagen. Erstens, du hast die ganze Zeit schon bei Flaschenpost bestellt, deswegen hast du eh keine Kisten geschleppt, auch in Köln nicht. Das ist der erste Punkt,
der mir auffällt. Über die Türschwelle.
Okay, Punkt für dich. Vielleicht. Und ich habe jetzt in letzter Zeit auch bei Instagram, glaube ich, oder irgendwo Werbung auf jeden Fall auch gesehen, dass es die so in Kupferfarben gibt. Wo man so denkt, so stehen die quasi im Mediterraner oder in irgendwelchen Spas stehen die so rum quasi. Und also wir haben ja auch hier in der Küche diesen so einen ganz klassischen Soda-Stream, aber der ist ja auch nicht so günstig, deswegen weiß ich gar nicht, was kosten denn die Fancy-Dinger, aber ich glaube, der kostet schon 90 Euro oder so, oder?
Ja, so einen habe ich mir auch geholt.
Ja.
Statt halt für 200 Euro dieses Fancy-Ding.
Okay.
Weil ich mir dachte, was, wenn ich das nicht so geil finde?
Ja, und selbst wenn es scheißegal, wie es aussieht, ist ein Folgegebrauchsgegenstand, also finde ich, das ist jetzt, also, du achtest ja nicht darauf, wie schön der Toaster aussieht, also, glaube ich. Sorry, vielleicht doch.
Kennst du Smack Toaster?
Nee.
Kennst du Smack Kühlschränke?
Nee. Kann man die zusmacken? Geht's um Schlagen?
Ja, die sind einfach. Das sind einfach diese Retro-Kühlschränke, die so einfach komplett clean sind. Da steht das so mit so einer silbernen Schrift Smack. Einfach so runde Kühlschränke, die einfach so im Raum stehen, ohne so Verkleidung. Also so ohne diese, ich baue es in einen Schrank ein, sondern steht einfach für sich ein geiler Kühlschrank. Einfach sieht einfach ganz nett aus.
Ach so. Ja, wir haben ja auch den Freistehend, also
die
meisten größeren Kühlschränke so freistehend.
Meiner ist jetzt so eingebaut, so ein Ding, keine Ahnung.
Ah, ja, stimmt. Ja.
Auf jeden Fall, es gibt Menschen, die kaufen sich einen Smack-Kühlschrank, einen Smack-Toaster, einen Smack-Wasserkocher und dann noch die KitchenAid, weil die sieht auch cool aus. Und dann
und alles,
und alles, genau, alles im selben Ton, weil es irgendwie cool ist. Die achten halt auch auf sowas. Es gibt Menschen. Ich sag nicht, dass ich so jemand bin, aber es gibt Menschen.
Ja, ich glaube, ich bin da auch vielleicht ein bisschen zu, da haben wir uns ja schon drüber unterhalten, ein bisschen zu egal, wie irgendwie Farben und irgendwas zusammenpasst. Aber ich finde, gerade bei Küchengeräten, also ich finde, bei so Geräten ist mir das echt scheißegal. Also das wäre so PC-Gehäuse oder so, wo man so denkt, ja, ist das scheißegal. So, interessiert doch kein Mensch, oder? Also, weiß ich nicht, vielleicht schon. Aber gut, wahrscheinlich ist es auch so der Trend dazu, dieser Wohnküche. Das heißt, du hast alles immer draußen stehen, alle sollen das sehen, wie Bilder quasi. Dann hast du halt 2-in-1 Skateboard, Bilder und Gerät.
Ich muss sagen,
denkt man sich,
Ich bin für sowas schon empfänglich.
Okay.
Aber immer nur am 30.
Immer nur am 30. Warte, jetzt bin ich verwirrt. Aber da ist doch kein Geld mehr da.
Da kommt das gerade. Am 30. kommt
es. Ach so, da kommt. Okay, okay, ja, okay, verstehe.
Ja, ich. Also, wenn ich mir hundertprozentig sicher bin bei einer Sache, sowas wie, keine Ahnung, mal angenommen, ich wäre sicher, ich will unbedingt einen Thermomix haben. Dann gut, dann gibt's halt mal das Geld aus. Aber bei sowas wie.
Ja, aber ja nicht wegen der Optik. Also, der Thermomix, den kauft man sich ja nicht wegen der Optik. Oder? Das ist doch einfach nur, weil das halt so ein fancy digitale Rezepte plus alles in einem und so.
Das ist das, was man offiziell an anderen Menschen und sich selbst erzählt, um den Preis zu rechtfertigen. Aber wenn du kaufst einen Thermomix und zu sagen, ich habe einen Thermomix. Guck mal, diese Blaubeer-Muffins, die habe ich mit dem Thermomix gemacht.
Oh. Die Dattelcreme, die kenne ich immer nur von irgendwelchen Leuten.
Ja, und ich mir so denke, ey, oh, ich habe diesen so Blablabla-Likör angerührt. Hey, cool, schmeckt echt komisch, aber hey, gut gemacht. Ah, Thermomix. Keiner benutzt einen Thermomix. Alle reden nur darüber, sie würden es benutzen.
Das würde mich mal echt interessieren, weil ich muss sagen, dafür wäre ich ja sofort anfällig, weil ich das Gefühl hätte, dass das wirklich ein geiles Ding ist, weil wenn mir jemand kochen und dieses ganze Kram quasi erleichtert, verschnellert und quasi Küche effizienter macht, bin ich da sehr anfällig für. Aber irgendwie ist dieser, haben wir schon mal drüber gesprochen, der Kult ist mir zu crazy da drumrum und irgendwie glaube ich, das wird noch irgendwann cooler werden und auch günstiger. Also, so.
Ja.
Ja.
Ich finde, was in Troisdorf richtig gut funktionieren würde, wären Ghost Kitchens.
Mach sie doch auf.
Okay.
Ghost Pizza Kitchen. Pizza Party Ghost Kitchen.
Wo die Pizza aussieht wie so ein Geist.
Weißt du, wie damals diese Pombeer-Alternativen quasi? Diese
vom Geister? Aldi, die. Ja.
Ja.
Oh, die waren gut.
Ja, die finde ich ganz geil. Wir haben wieder, also ich sage nicht, zu welcher Uhrzeit ich diese Bestellung getätigt habe. Um keine Klischees zu bedienen. Aber ich habe mir eine kleine Anschaffung, aber im kleinen Rahmen, den kostet 20 Euro. Ist, aber bei Amazon so.
Gercher!
Was?
Was?
Ich habe hier schön die Fenster sauber gemacht, aber egal. Ein Dings, ein Kalkfilter für die Dusche, weil ich mir nämlich jetzt dachte, weil Chiara und ich ja beide so zwischendurch so trockene Haut und Chiara ist mit ihren Haaren unzufrieden und so weiter und so fort. Und dann dachte ich so, okay, wir filtern so unser Trinkwasser. Und wenn das Wasser in Köln halt echt nicht, einfach nicht geil ist, wie ist es eigentlich so mit Duschwasser? Dann hab ich ein bisschen recherchiert, ein bisschen gegoogelt und so. Und dann so, ja, Anzeichen von zu hartem Wasser mit Kalk, weiß ich nicht, trockene Haut, sprödes Haar, bla bla bla. Wo man denkt, ja, okay, gut, das kann man immer sagen, ist so wie Kopfschmerzen als Nebenwirkung bei irgendwelchen Tabletten so. Ja. Aber dachte ich, okay, das Ding kostet irgendwie 20 Euro. Wir probieren es mal aus. Und jetzt kommt der am Mittwoch. So ein, quasi, das ist einfach so ein Ding, das machst du quasi zwischen den Duschschlauch und den Badewannengedöns. Und da wird das dann durchgefiltert. Keine Ahnung, die geben natürlich dann an mit, das sieht super unseriös aus, dieses Produkt, aber es wird auf allen Seiten irgendwie so als Testsieger beworben. Und also es gibt nur diese Dinger. Es gibt da, natürlich kannst du dafür 500 Euro ausgeben, dann wird das irgendwo eingebaut und keine Ahnung was. Aber es ist einfach so ein mechanischer Filter, wo es quasi durchgepresst wird. Und mich interessiert es jetzt, ob das ein bisschen cooler macht, ob man das merkt oder nicht.
Ich bin sehr gespannt. Bei dir ist die trockene Haut, ne?
Ja.
Wenn du demnächst manchmal, so rumölst und rumfettest ohne Ende. So. Wenn ihr so im Hintergrund so ein Tropfgeräusch hört, dann ist das Max Kopfhaut. Wenn so viel Talkurzer produziert.
Ja. Nee, ich habe auch das Gefühl, Cremes und so helfen da irgendwie alle nicht so richtig. Und das ist auch überhaupt nicht so wild irgendwie. Aber ja, dachte, wir probieren das vielleicht mal aus. Weil ich mich so dachte, okay, mal gucken, was man in der Wohnung hier noch ein bisschen cooler machen kann, dass es halt irgendwie schöner ist. Und eine der nervigen Sachen ist halt, dass mit der Dusche, dass die, ja, erstens so wenig Druck und mit den Temperaturen so, das können wir jetzt nicht ändern. Außer, wie gesagt, durch irgendwelche Einbauten von irgendwie viel Geld, was man halt in der Mietswohnung jetzt, was wir hier nicht machen wollen. Und das war so eine Kleinigkeit, wo man dachte, okay, vielleicht kann man das noch ein bisschen cooler machen, dass so eine Sache ein bisschen wegfällt. Vielleicht auch nicht. Mal gucken.
Bin gespannt auf den Erfahrungsbericht. Kannst du auch einfach umziehen.
Ja, das könnte man auch machen. Die Landflucht.
Die Landflucht. Zurück die aufs Landflucht. Land.
Ach, warte mal, die Landflucht war das Gegenteil, ne? Die Landflucht war, dass die Leute aus dem Land in die Städte gegangen sind, oder? Ich glaube, das nennt man Landflucht. Mhm. Und ich sollte auf Land flüchten, ne?
Ja, dann ist es die Stadtflucht. Mhm.
Die Stadtflucht.
Mhm. Klingt irgendwie nicht so auch geil.
In der Großstadt.
Ja.
Okay, kommen wir zur nächsten Awkward-Sache.
Let's cut it.
Ich möchte die am Anfang raus abarbeiten, damit das nicht nachher, wenn du müde wirst, weil dann bist du immer so gemein zu mir, wenn ich dann sowas erzähle.
Bitte?
Nein, Quatsch. Von drei Sachen. Nächste Sache ist, ich habe im letzten Monat ekelhaft viel Schach gespielt. Ich habe, glaube ich, jeden Tag.
Warum?
So, ich weiß nicht. Das war so ein bisschen, ist das mein Corona-Hobby geworden und ich brauchte irgendwas. Ich hatte so viel Klausuraufsichten in der Schule und ich hatte nichts zu korrigieren. Jetzt denken sich alle Lehrer, die das hören, ja, Bruder, die Probleme hätte ich gerne. Aber das ist, und scheiße, so eine Doppelstunde Klausuraufsicht. Es gibt nichts Langweiligeres. Gerade so im Leistungskurs, da in Oberstufe, wo du weißt, die können eh nicht cheaten, so, was sollen die machen? Und ja gut, du kannst ja trotzdem noch quasi, natürlich hast du die Aufmerksamkeit trotzdem im Raum, aber die meisten korrigieren ja irgendwas oder lesen irgendwas, keine Ahnung. Irgendwann hast du das Eintracht Frankfurt Forum durchgelesen und denkst dir, was machst du jetzt? Und dann habe ich angefangen, Schach zu spielen. Und das ist ganz geil. Das habe ich letztens auch so bestimmt, das war so, so ein FIDE-Kandidatenturnier, scheißegal, da wird quasi geguckt, wer der nächste Herausforderer für Magnus Carlsen wird, also den Schachweltmeister, nicht mehr Boxen, habe ich bestimmt jeden Tag 3 Stunden Schachstreams geguckt. Ich bin ein bisschen zu tief in der Schachblase, aber es macht Spaß.
Ich habe letztens einen Artikel gesehen, den habe ich aber nicht gelesen, das war die Überschrift, wie ich mit in weiß nicht, 40 Stunden quasi zu den Top 20% aller Schachspieler weltweit geworden bin.
Oh.
Soll ich den mal raussuchen?
Ja.
Ja.
Ich habe gesehen, ich kann auch 2 Artikel, glaube ich, gratis lesen bei Medium.
Oder du gehst einfach in den Cognito-Modus und kannst noch mehr Artikel kaufen.
Weil ich habe ja, deinen Artikel ja gelesen. So können wir gleich kurz drauf zu sprechen kommen. Und wie ist das bei Medium nochmal so genau? Also nur für die, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber Medium ist so eine Plattform, wo man quasi, im Prinzip könnte man sagen, ist so ein bisschen der Nachfolger von so einer klassischen Blog-Webseite, wie früher, wo Leute einfach alle für sich so einen kleinen Blog führen. Es ist mehr so eine Blog-Artikel-Sammelseite, so ein bisschen, die auch ein bisschen was für ihre Creator tut quasi, wo man dann irgendwie Geld kriegen kann, wenn man da gut geklickt wird, man kann sich Feedback geben und so weiter und so fort, richtig?
Ja, genau. Es ist so wie Twitter, so vom Community-Aspekt, aber halt, du hast halt unendlich viel Platz zum Schreiben.
Weniger also, toxic.
Ja, das weiß ich nicht. Nee, aber du kannst halt einfach unendlich viele Wörter reinpacken. Und das finanziert sich halt nicht durch Werbung wie Twitter, sondern eben, wie du gerade gesagt hast, durch man zahlt halt dafür. Und dieses, was alles, was sie halt einsammeln, wird halt an den Leuten, also den Leuten, an die Leute wieder verteilt, die halt möglichst viele Beiträge und möglichst qualitativ gute Beiträge posten. So.
Das Ding ist gerade so charity-mäßig, wahrscheinlich nicht alles, oder? Wahrscheinlich bezahlen die sich auch selber
dafür. Ja,
oder?
klar. Also das ist wahrscheinlich
irgendwie so. Ich dachte gerade, die hätten vielleicht wirklich so ein Konzept so nach dem Motto, nee, wir geben alles wieder an die Creator, was dadurch reinkommt und die finanzieren sich irgendwie durch Sponsoren oder nee, also irgendwie anders, keine Ahnung. Aber
ich glaube, die behalten sich so ein bisschen was ein.
Ja, okay. Ja. Ist ja fair. Ja.
Ich habe dir gerade den Artikel übrigens weitergeschickt. Cool, unter 50 Stunden. Ich hoffe, du hast das hier. How I became
a top
20% hier Chess Player in under 50 hours.
Das Problem ist, ich bin gerade an dem Punkt, wo man so Eröffnungen lernen muss, weißt du? Weil die Schachregeln kannst du ja auch. Du weißt so, wie ein Springer geht, wie ein Läufer geht und so.
Weiß ich wirklich nicht. Also.
Ach, echt nicht? Ach, krass. Ich dachte, das ist sowas, was man irgendwie immer mal in der Kindheit, wenn man dann so, da hat man ja in diesen ganzen Spielesammlungen, sind dann irgendwie Mensch ärgerlich nicht und so, dann hast du ein Schachbrett und dann
Ja, früher kannte ich die auch, aber irgendwie habe ich es über die Zeit vergessen.
Aber das ist super einfach.
Ich weiß nur, manche können sowieso ein L laufen, manche können springen, andere nicht.
Ja. Eine Minute, du weißt es.
Bisschen grob.
Aber der komplizierte Part ist quasi dann, dass du dann irgendwann so Eröffnungen lernen musst. Dann gibt's die italienische Eröffnung, die spanische Eröffnung, dann gibt's Scottish Gambit, dann gibt's Queen's Gambit, dann gibt's das Vier-Springer-Spiel, dann gibt's irgendwelche Verteidigungen und so. Das heißt, so diese ersten 20 Züge, so gefühlt von jeder Partie, wissen die Leute einfach auswendig. Dann sagen die so, okay, wenn der Bauer dahin geht, dann weiß ich, dann passiert das. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo es immer zum Lernen und Arbeiten wird. Da hab ich keinen Bock drauf. Und das Problem ist aber, ich bin jetzt an meiner Elo, also quasi meine Wertung, ist jetzt gerade so gut, dass ich jetzt quasi nur noch gegen solche Leute spiele, die sowas machen. Und ich denk mir so, ey, ich dachte, wir sind zum Spaß hier.
Ich hab eine Idee.
Was denn?
Schach ist ja so ein Spiel, wo jemand mit sehr gutem Gedächtnis quasi voll Vorteil, also automatisch Vorteil, weil er die ganzen Züge quasi irgendwie mappen kann auf Strategien und im Zweifel halt weiß, was als nächstes passiert in 5 Züge voraus. Du kannst das Spiel wechseln, du kannst Go spielen, wo es um Intuition geht. Basierend auf deiner Erfahrung. Gibt's da eine App für? Bestimmt. Das musst du halt den App Store auf nach China verlegen, das geht das bestimmt. Das zählt. Weil da kannst du nämlich nicht aus, also geht es nicht um auswendig lernen, sondern du hast halt Spielerfahrungen, die da erzählt. Das heißt.
Ich kenne Go nur aus irgendwelchen Animes, wo die nachher immer rumschreien und so tun, als wäre es das Krasseste, was es gibt. Ich habe keine Ahnung von Go. Also ich weiß nur, dass da die,
Engines
länger für brauchen, als um Schach zu ziehen. Ja.
Also bestimmt die auf Netflix diese Schachserie geguckt.
Nee, ich hab die nicht gesehen. Ich hab nur Gutes davon gehört, aber wir haben die nicht geguckt.
Aber wäre das nicht der perfekte Moment, um diese Motivation sich zu holen, die es braucht, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen in deiner Schachkarriere?
Könnte man tatsächlich, aber irgendwie sind wir gerade nicht im Seriengame. Also,
was soll ich denn dann für ein Game? Was?
Ja, im Filmgame. Wir gucken immer noch die Marvel-Filme. Wir sind jetzt gerade bei Endgame. Wir sind jetzt durch. Also, Donnerstag steht Endgame an. Ja, wir sind irgendwie so ein bisschen umgestiegen gerade von Serien so ein bisschen auf Filme. Ich find's irgendwie ganz cool. Also, es macht irgendwie auch mal Spaß, Filme zu gucken, weil ja doch die Erzählstruktur irgendwie anders ist, obwohl jetzt natürlich muss man sagen, die Marvel-Filme sind jetzt nicht die krassen Erzählstruktur, was weiß ich nicht was. Mhm. Aber es ist trotzdem was anderes, als wenn man so eine Serie so ein bisschen durchguckt irgendwie als einen Film. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie, aber irgendwie fühlt sich's mal anders an, das ist eine ganze Zeit der Abwechslung. Aber ich freue mich jetzt auch, The Servant weiter zu gucken, Falcon and Winter Soldier als Serie von Marvel zu gucken.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man die ganze Marvel-Reihe gesehen hat, ist das wahrscheinlich doch irgendwie ein perfektes Add-on oder so.
Ja, also die soll auch gut sein. Also ich habe auch nur Gutes davon gelesen, genau wie WandaVision und so, die würden echt alle ganz gut abgefeiert.
Traums.
Bevor wir nochmal zu dem Medium-Artikel zurückkommen, weil wir gerade bei Filmen sind, die Oscars waren jetzt und es waren für mich die, also ich habe die einfach nicht geguckt, sonst habe ich ja immer eigentlich dann mal nachts mir irgendwelche Unterrichtsplanungen oder irgendwas vorgenommen und gesagt, okay, ich gucke die Oscars. Irgendwie war ich diesmal richtig abgeturnt. Und das hat man auch gemerkt, glaube ich. Also haben die gemerkt, dass ich keinen Bock hatte.
Hallo, Herr Pelzer, wollte nur mal kurz checken, wie gefällt Ihnen das Format dieses Jahr? Wie bitte? Sie gucken nicht? Oh, okay, ja, danke für Ihr Feedback. Ja,
Entschuldigung.
Tschüss, ja, hier, genau. ja.
Nee, aber es war, glaube ich, irgendwie schlecht. Am wenigsten geguckten Oscars ever. Nur
9 und so Millionen Zuschauer.
Hast du die Zahlen sogar gesehen?
Ich habe auf Twitter so Posts gesehen, wo Leute geschrieben haben, so von, weiß nicht, 2000 bis 2021 so die Anzahl der Zuschauer. Und wir kamen von, ich glaube, so 50 Millionen, 40 Millionen und sind jetzt auf 9 runter. Das war halt jedes Jahr ein paar weniger.
Ja, es kam halt irgendwie keine krassen Filme raus. So. Ich weiß nicht, wie Nomadland der Oscar, also der beste Film, der beste Film gekriegt hat, wie der ist. Keine Ahnung, muss ich mal gucken, weil so die meistens gucke ich schon so die ein, zwei coolen Oscar-Filme dann noch mal. Aber es war nicht so, dass man so, keine Ahnung, sonst baust du es davor so ein bisschen auf, dass man schon merkt, okay, da jetzt kommen so ein paar Filme raus, die wollen irgendwie die Oscars bekommen, mal gucken, wie die so sind. Dann weiß man irgendwann, wer der Stand-Up-Comedian ist, der das Intro macht. Und dann freut man, es baut sich so auf. Und irgendwie hat das dieses Jahr voll gefehlt. Und ist jetzt nicht mega dramatisch, aber ich habe nur gemerkt, dass selbst dieses Ritual wurde von Corona zerstört.
Gibt nicht immer Corona die Schuld. Okay. Du hast einfach nichts zu korrigieren.
Ich hatte einfach keinen Unterricht zu planen. Ich habe einfach Schach gespielt. Und da muss ich mich konzentrieren. Ich kann
jetzt gucken, aber ich habe keine Klausuren. Also.
Ja.
Wo spielst du eigentlich Schach? Also,
es gibt, glaube ich, also ich habe erst ein bisschen bei Chess24 gespielt, weil das auch die.
Was denn? Das klingt wie so eine Glücksspielseite.
Warum? Das hat auch
24 gesagt. Klingt immer so nach: Oh, wollen Sie jetzt Geld verdienen? Mit ohne Glück viel Arbeit.
Nee, genau das kommt. Das stimmt. Das hat Kerl auch gesagt, aber die, da gucke ich halt immer die Twitch-Streams, weil die hosten auch immer die ganzen Turniere und so. Aber jetzt habe ich festgestellt, da ich jetzt mit hier Peter Limbach aus der Schule auch mal 2, 3 Runden Schach gespielt habe, sind wir auf Lichess umgestiegen. L-I-Chess einfach. Die haben einfach die viel, viel coolere App. Und,
okay.
Also es ist einfach viel smoother alles. Genau, deswegen damit spiele ich gerade. Genau.
Gut.
Aber kommen wir noch mal kurz zu dem Medium-Artikel, weil ich habe das ja quasi bei Instagram so ein bisschen verlinkt dann, aber das ist halt scheiße, wenn man nicht upswipen kann, deswegen hat es wahrscheinlich niemand mitbekommen. Willst du kurz, also ich mach meinen Part und dann erzählst du deinen Part.
Okay.
Und dann gehen wir weiter, weil ich habe noch 2, 3 Fragen. Ich habe so vor 4 Monaten oder so, irgendwie in so einer Corona-Langeweile. Was denn?
Nee, es ist nur so lustig, weil ich kann mir gerade dich sehr gut vorstellen, wie du da saßt und da drauf gekommen bist. Also, das, was du jetzt erzählst, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie das passiert ist. Allein durch die Einleitung schon.
Ja, ja, erzähl mal. Okay, ich bin gespannt. Also, ich wollte erst sagen, so, ich bin vor 4 Monaten, 5 Monaten vielleicht, so mal auf irgendwie YouTube-Algorithmen, ne? Kann man so durch.
Ich wusste, dass das kommt, das war so klar.
Ja, das geht, boomt ja gerade auch krass.
Klar,
weil
klar.
So die ganzen, so in Corona, das gibt ja auch die Zahlen so, dass viele junge Leute quasi mit Investieren angefangen haben. Das heißt, diese ganzen Finanzinfluencer wachsen und so, ne? Vorher gab es ja, glaube ich, dieses Aktien mit Kopf oder so. War, glaube ich, so ein großer Kanal und ich gefühlt kannten, glaube ich, alle nur den und dann kamen irgendwie noch andere und vielleicht, also bla bla bla. Jedenfalls, bin ich auf den Kanal Finanzfluss gestoßen und fand das, habe ich dir ja auch geschickt, ne? Fand das eigentlich ganz sympathisch, weil ich mir das irgendwie immer ein bisschen zu, keine Ahnung, irgendwie widerstrebt mir das, wenn da jemand sitzt und mir sagt, welches Unternehmen geil ist und analysiert das durch und ich denke mir, ach, du hast doch keine Ahnung. Was natürlich vollkommener Bullshit ist, natürlich hat der mehr Ahnung als ich und deswegen ist es natürlich interessant, sich das anzugucken, aber irgendwie ist das nicht so mein Ding, so vielleicht, also. So. Und fand halt bei denen den Ansatz ganz cool, dass es da eher so um finanzielle Grundbildung so ein bisschen geht, wo ich dann so das Gefühl hatte für mich, oh, endlich kann ich mir mal so ein bisschen diese Grundbildung verschaffen, die ich durch dich quasi geskippt habe. Weil wir, also was du mir dann irgendwie aus dem Studium so erklärt hast und wo wir dann so ein bisschen reingegangen sind, das war ja quasi schon so ein, zwei Schritte übersprungen, wo ich dann dachte, ja, okay, du hast mir das mal erklärt, ich hab's einigermaßen auf dem Schirm, aber naja, so. Und das einfach mal so ein bisschen, um selber mal die Hausaufgaben zu machen. Habe ich mich da so ein bisschen durchgeklickt und fand das halt ganz nett, weil das wirklich, da geht's nicht darum, irgendwie so wirst du reich und dieser ganze Bullshit. Natürlich kommt diese ganze Werbung davor, das ist immer ganz witzig, wenn das da vorgeschaltet wird. Aber da geht halt so ein bisschen darum, jetzt kommen wir die Überleitung, da geht's halt viel um passives Investieren. Also geht's so ein bisschen darum, leg dein Geld dahin, dann mach 30 Jahre nix und dann irgendwann bist du happy so. Und dann, also, und irgendwann hast du davon deine Rente und alles ist cool und schön. So. Und das ist ja so ein bisschen das, aber so ein bisschen ja auch der Gegenentwurf zu dem, was wir eigentlich in der Regel gemacht haben und was wir auch quasi in unserer letzten Session so ein bisschen uns zusammengebaut haben, obwohl der Grundgedanke ja gar nicht so weit davon weg ist. Da kommen wir gleich dann zu. Da kommen wir jetzt eigentlich zu. Dass wir ja auch nicht gesagt haben, okay, All-in auf quasi eine Aktie im Prinzip, sondern also wir gemeinsam gesagt haben, okay, wir wollen uns eigentlich ein bisschen so unser eigenes ETF, unseren eigenen Fonds, unser eigenes Wilma-Fonds-Ding bauen, so ganz einfach gesprochen, dass man sagt, okay, wir suchen uns selber 20 bis 30 Unternehmen raus, die wir cool finden, wo wir sagen, okay, da können wir ein bisschen up-to-date bleiben, da haben wir ein bisschen Peil von und die nehmen wir und streuen das Risiko, indem wir sagen, okay, wir gehen in diese 30 Unternehmen rein. Und dadurch sichert man sich ab, weil klar kann mal eine pleite gehen, dann aber sind 29 noch am Leben, alles cool. So. Anders als, okay, ich habe 2 Aktien und eine ist tot, okay, scheiße. Und das ist ja der Vorteil von Fonds und ETFs in der Regel, dass du eine größere Menge da drin hast. Das heißt, wenn irgendwas wegstirbt, ist es eigentlich nicht so schlimm. Jetzt kann man natürlich davon sprechen, wenn natürlich das ein Tech-Fonds ist und die ganze Tech-Bubble-Branche ist am Arsch, dann wird auch der Fonds am Arsch sein. So, ne? Also es gibt ja auch spezialisierte Fonds. So. Genau. Und deswegen ist ja auch unser Gedanke immer so ein bisschen eigentlich ja gewesen, nicht jeden Tag am Handy zu hängen und zu traden. So das klassische, okay, ich verkaufe jetzt kommen die Quartalszahlen von dem Unternehmen XY, jetzt verkaufe ich, weil jetzt verkaufen alle und dann steige ich wieder ein, wenn es runtergeht, weil so diesen Markt zu timen, ja, traue ich mir zumindest nicht zu. So, ist mir zu anstrengend, traue ich mir nicht zu, habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Und deswegen fand ich es ganz interessant, weil ich für mich so dann dachte, irgendwie machen wir dieses so ein bisschen das passive Investieren, aber nicht im klassischen Sinne, aber trotzdem ja langfristig, aber halt eben nicht mit dem klassischen Asset, mit dem klassischen Gut, das die passiven Investitionsmenschen eigentlich nehmen. Und zwar Fonds, Bonds, also Anleihen und quasi irgendwie so ganz Standard ETFs quasi. Und das finde ich ganz interessant, das zusammenzukriegen. Und dann habe ich dir nämlich geschickt, da gab es ein neues Video irgendwie so nach dem Motto, hey, irgendwie so ein Interview mit irgendeinem Professor, wo ich dachte, wie witzig, weil das könnte so ein klassischer BWL-Prof von dir sein.
Alter,
so
Prototyp BWL-Prof, ich sag's
dir. Und der launcht, glaube ich, irgendeinen Fonds irgendwie und macht da ein bisschen Promo auch. Und da unterhalten die beiden sich darüber, dass es ja eh klar ist so nach dem Motto, eigentlich ist es von der Wissenschaft total bewiesen ist, dass die aktiven Anleger immer geschlagen werden von den klassischen ETFs. So nach dem Motto, den MSCI World haben wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal gehört. So, wenn man den jetzt, wenn man jetzt nicht reinzoomt, wenn man jetzt nicht sagt, okay, wie sieht's im letzten halben Jahr aus? Ja, Tesla voll geil, sondern wenn man sagt, okay, guck mal jetzt in 20 Jahre, dann schlägt der klassische Standard-ETF, sag ich mal, immer die Stockpicker so. Und das fand ich ganz interessant, weil ich so dachte, weil ich mir dann erstmal dachte, ach krass, dass, wenn das stimmt, also weil das ja so behauptet wurde, ne, die Wissenschaft sagt das so, wenn das stimmt, dann kann man sich ja sehr viel Arbeit sparen und Gebühren und keine Ahnung was. Dann kann man einfach sagen, ja gut, dann macht man diese 70-30 oder 60-40, was jetzt, glaube ich, das neuere Ding so ein bisschen ist, und sagt, okay, also ich glaube, es kommt eigentlich daher, sorry, ich rede echt gerade viel, ich mache gleich einen Punkt.
Das ist gut.
Ich glaube, dieses 60-40 kommt wahrscheinlich von 60% Aktien, 40% Anleihen oder so. Ne? Und was ich jetzt eher, also was auf diesem Finanzplus-Kanal immer so ein bisschen promotet wird, ist so 70-30, 70% quasi MSCI World, also irgendwie, was die Welt abdeckt, und 30% Emerging Markets, weil die in den World-Sachen nicht drin sind, und diese beiden ETFs quasi als Standardbesparung für bis in dein Lebensende. So. Punkt. Und wenn die das, die quasi das Aktive quasi schlagen, hab ich mir gedacht, ey Bro, sind wir eigentlich aktiv, sind wir passiv, sind wir, wo sind wir da eigentlich in dem Punkt? Genau, also warum machen wir jetzt diese Arbeit mit dieser Aktienanalyse und so ein Scheiß und setzen uns da hin, statt einfach zu sagen, wir wollen ja eh 20, 30 Jahre das besparen, dann lass doch das machen. So, also, so habe ich es nicht formuliert, aber das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, weil wir ja eben für diesen langen Zeitraum planen und jetzt nicht das Gefühl haben, okay, ich will in 3 Jahren oder in 2 Jahren will ich jetzt da raus und egal was passiert und dann muss ich raus und Tesla ist vielleicht im Keller und wir haben ein Problem. So denken wir ja nicht. Punkt!
Yo. Genau, du hast mir
das hast du geschrieben.
Du hast mir das geschickt. Und ich dachte mir so, oh, mich triggert es ganz so vielen Punkten. Und ich war nicht wütend, aber ich dachte mir so, boah, so undifferenzierte Fake News. Also, was heißt Fake News? Also, warum kam der Gedanke auf bei mir? Ich habe halt diese ganze, die Wissenschaft sagt, Geschichte habe ich halt hinter mir, ne? Ich hatte quasi Finanzen als Schwerpunktfach in der Uni. Ich habe bei der Bank 5 Jahre gearbeitet. Hab davon irgendwie.
Die machen nichts mit Finanzen, die machen ja nur Bürokratie.
Ich habe irgendwie 1,5 Jahre lang im Portfolio-Management gearbeitet, wo wir quasi, weiß nicht, wie viele Millionen von Euros hin und her geschubst haben, um genau, ja, weiß ich nicht, eigentlich mehr an Rendite zu schaffen als der passive ETF. Das war so unser Ziel. Und,
Habt ihr das geschafft?
Dazu komme ich gleich. Ich will die Pointe nicht vorwegnehmen, nee, aber.
Ja, okay.
Und die Wissenschaft ist interessant in der Hinsicht, als dass sie bestimmte Dinge einfach voraussetzt als gegeben und auf der Basis die Bewertung vornimmt. Und zwar, was in der Finanzwissenschaft so als das Dogma irgendwie herrscht, ist die Theorie des perfekten Portfolios. Was bedeutet das? Ein Portfolio ist eigentlich eine Zusammensetzung von verschiedenen Anlagegütern. Das klingt jetzt irgendwie schlimm, aber stell dir vor, du kaufst dir ein Stück Gold, ein paar Bitcoins und gibst deinem besten Kumpel Geld für eine Firma, die er eröffnet, und dann ist das dein Portfolio, besteht aus Gold, Bitcoins und Anteile von der Firma von deinem Kumpel. So, das ist ein Portfolio.
Oder halt eben einfach auch im Zweifel nur ein ETF.
Genau, also,
so, ist, ne? Also was ja die meisten Leute vielleicht haben.
So,
also,
das ist so, ne? So, ja. Einfach die, also alles, was du quasi an Anlagegütern hast, so bildet dein Portfolio. Das ist so ein abstrakter Begriff erstmal. So, und jetzt sagt die Theorie, naja, du kannst ja, je nachdem, welche Dinge du in dein Portfolio reinwirfst, hast ein unterschiedliches Verhältnis von wie viel Risiko hat dein Portfolio,
genau,
und wie viel wirft es ab. Auf eine bestimmte.
Das ist ja das unangenehme Gespräch, das quasi jeder, glaube ich, von uns führen muss, sobald man irgendwie kein Student mehr ist oder anfängt, Student zu sein, der Bankberater einen anruft und sagt, Herr Peter, kommen Sie bitte mal vorbei, wir müssen mal über Ihre Finanzen reden.
Genau, und das ist so dieses Basic-Verständnis. Also, ne, du baust hier ein Portfolio und jetzt kommt die erste Annahme. Oder anders, es gibt quasi so ein Theorem, so ein Konstrukt, wo man sagt, naja, es gibt bestimmten Konstellationen von Dingen, die du in dein Portfolio reinwirfst, ist das Verhältnis von Risiko und Ertrag besonders toll. Im besten Fall hast du relativ wenig Risiko und relativ hohen Ertrag. So, und das lässt sich halt hin und her schieben, wie du lustig bist. Nimmst du ganz viel Risiko, hast du in der Regel auch ganz viele hohe Chancen auf Ertrag.
So. Klassisches Solar World oder so, ne? Glaube ich, war das doch damals, wo alle auf diese Solaraktien gegangen sind, dachten, krass, das wird mega. Aber das Risiko, also und die Zahlen sahen, glaube ich, auch erstmal mega aus. Krasse Gewinne könnte man hätte machen können. Also sind die immer pleite gegangen und haben alle Geld verloren. So, oder?
Das genau, aber das ist auch dieses Hype-Phänomen, ne? Wenn alle so auf irgendwas so extrem pushen, was gar nicht mehr der Realität entspricht. Aber im Grunde genommen, stell dich mal vor, es gibt halt so dieses so ein schönes Chart und irgendwo sagt man, das ist der Sweet Spot, das ist der perfekte Punkt, wo eben Risiko und Ertrag in einem guten Verhältnis stehen. Da muss man sich die Frage stellen, okay, das klingt erstmal alles plausibel, aber was heißt denn überhaupt Risiko? Und Risiko wird definiert als quasi die Schwankungsstärke in einer bestimmten Periode. Das klingt jetzt auch wieder voll verwirrend.
Nee, aber
was bedeutet das? Also Risiko heißt nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen,
dass ich mein Geld verliere.
Also nicht per se pleite geht, sondern wie schwankt es? Wie krass schwankt es? Das bedeutet, du kannst theoretisch ein Unternehmen oder Aktien kaufen von einem Unternehmen, um Beispiel zu bleiben. Und das Unternehmen schwankt, der Kurs des Unternehmens schwankt halt extrem. Aber das Unternehmen kann in sich super solide sein und super stabil laufen. Es wird vielleicht nur als Spekulationsobjekt gerade verwendet oder irgendwie sind die Leute sich unsicher oder verstehen es nicht. Und es trotzdem kann super krass schwanken, aber dem Unternehmen geht es gut. Es produziert gute Erträge und so weiter. Da ist halt diese Annahme geknüpft, dass immer der Aktienkurs quasi der Realität irgendwie entspricht. Das heißt, alles, was in dem Aktienkurs eingepreist ist, also alles wie der Preis der Aktie, enthält alle Informationen, die die Welt so hat. In Klartext gesprochen, wenn ich jetzt zum Beispiel die SolarWorld-Aktie nehme, zu dem Zeitpunkt, als SolarWorld irgendwie 100 Euro pro Aktie wert war, wussten alle über alles Bescheid und haben das perfekt eingeschätzt. Also alle Informationen waren im Preis drin und das war die Realität. Also widerspricht so ein bisschen diesem Hype-Moment irgendwie, ne? Also da ist schon der erste Knacks. Also nochmal zusammengefasst, perfektes Portfolio, Risiko ist die Schwankung letztendlich. Und die Annahme ist da, dass alle Informationen, die in dieser Welt irgendwie schon im Preis irgendwie drin sind, weil du hast ja so viele Marktakteure, so viele Menschen, die mit Aktien handeln beispielsweise, und die haben alles schon, die wissen einfach alles. Du kannst nicht klüger sein als der Rest, so. Geht nicht.
Vielleicht noch eine Anmerkung zum Risiko. Dass ich das so ein bisschen verstehen kann, weil erst dachte ich so, hä, sind die doof? Warum nennt man das Risiko? Weil eigentlich ist das Risiko nur, ich verliere mein ganzes Geld, was ich ja nicht will. Das wäre das, was der Otto-Normal-Verbraucher vielleicht unter Risiko versteht. Aber andererseits darf man vielleicht nicht denken, dass die Leute so denken, dann wie wir im Zweifel, dass wir sagen, okay, wir wollen eh irgendwie langfristig anlegen. Und natürlich ist dann das, deswegen verstehe ich, warum man auch die Schwankung Risiko nennt. Wenn ich jetzt sage, ich will in 3 Jahren ein Haus kaufen, dann habe ich mit einer stark schwankenden Aktie ein hohes Risiko, dass die Schwankung dann im Keller ist. So, wenn ich dann aber das Haus kaufen will oder wenn ich dann sogar irgendeine Ausgabe machen muss, die ich nicht verschieben kann, verliere ich Geld, weil ich dann verkaufen muss, wenn die Schwankung unten ist. Auch wenn ich weiß, dass nächstes Jahr dieser Kurs wahrscheinlich wieder sehr weit oben ist, wenn die Schwankung so weitergeht, muss ich dann in dem Fall da verkaufen, verliere Geld. Deswegen verstehe ich, warum man Schwankung als Risiko bezeichnen kann.
Ja, okay, und da steckt halt wirklich wieder, also eine weitere Annahme, die da drin steckt, ist, naja, Menschen wollen ja auch wieder raus. Also wollen natürlich das Portfolio irgendwie auflösen und gegen Geld tauschen und dann von dem Geld halt ein Haus kaufen beispielsweise. So, und das ist halt, und das ist eine weitere Annahme, die da drin steckt, so nach dem Motto, Leute möchten relativ wenig Risiko im Verhältnis zum Ertrag, weil das ist gut nach Theorie, ist ja auch per se erstmal nicht falsch. Und Leute wollen irgendwie wieder raus. Und ich glaube, wenn du halt das Individuum fragst, was ist dir denn eigentlich wichtig, lieber Max? Ne? Wie lange kannst du auf das Geld verzichten? Wann willst du dran? Wie viel Schwankung bist du bereit auszuhalten? Und was ist so dein Ziel? Also wie viel Geld willst du denn haben? So, dann ist das
alles.
Weil je nachdem, was du da antwortest, prägt halt eben bestimmt diese Parameter. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will 20 Jahre lang nicht an die Kohle dran, volles Risiko, ich will möglichst viel Kohle rausholen, alles oder nichts, dann ist das deine persönliche, individuelle, perfekte Anlagestrategie. Wenn jetzt jemand sagt, ich will in 3 Jahren ein Haus kaufen, ich möchte möglichst wenig Schwankungen haben, dann macht die Person was anderes, als was du machst. So.
Macht ja total Sinn. Das heißt ja nicht, das eine ist besser als das andere, sondern es geht je nach den Zielen halt, welche Ziele du für dich definierst.
So, und das ist halt gar nicht so irrelevant, finde ich, wenn man sich für eine Strategie entscheidet. So. Und jetzt geht man natürlich hin und macht so Studien, ne? So. Und bei diesen Studien braucht man natürlich eine Vergleichbarkeit in irgendeiner Hinsicht. Also nimmt man diese ganzen ETFs also da, wo eben niemand aktiv eine Entscheidung trifft, sondern man bildet einfach nur was Bestehendes, also ein bestehendes Konstrukt ab, im Sinne von, guck mal, es gibt diesen Korb, der nennt sich, weiß ich nicht, MSCI World, und wir kaufen einfach alles, was in dem Korb drin ist, eins zu eins nach und ändern daran nichts. So. Und jetzt brauchst du ja irgendwas Vergleichbares, das heißt, du nimmst jetzt nicht im Vergleich Willi Wiedergold, der nur auf eine Aktie gesetzt hat, weil das Äpfel-Birnen passt ja so gar nicht von der Strategie, sondern du nimmst jetzt beispielsweise
den
Fonds,
der aktiv den MSCI World managt quasi.
Exakt.
Oder? Der sagt,
also nimmst du halt.
Man sagt, also, genau, man, nur ganz kurz, wo man dann nur Fonds ETF, nur für die Dummies wie mich jetzt, dass man dann sagt, okay, der ETF bildet einfach nur stupide ab, und bei dem Fonds würde jetzt dann jemand sagen, aber wir gehen davon aus, dass dieses Unternehmen etwas besser performt, deswegen gewichten wir das ein bisschen höher, das andere schmeißen wir vielleicht raus aus unserem Fonds, bla bla bla. So, diese Entscheidungen werden da aktiv getroffen. Jetzt könnte man die beiden ja vergleichen, weil bei dem einen managt jemand aktiv, bei dem anderen quasi nicht. Und bei dem Fonds bezahlt man quasi ja auch noch Gebühren, weil du die Leute quasi bezahlst, die für dich quasi diesen Fonds managen. So, dass die beiden quasi vergleichen, ne?
Exakt. Und das ist ein Vergleich, der auch irgendwo fair ist, weil die Strukturen, also diese Portfolios, die sich der aktive Manager und der eben der ETF, die sich da bauen, die sind halt nahezu, also die sind sehr ähnlich. Und es gibt halt nur Abweichungen so in Nuancen, ne? Um jetzt ein Beispiel zu nennen, angenommen, wir haben jeweils 10 Aktien. Und du hast, weiß ich, die Siemens-Aktie, und ich sage, ich finde Siemens blöd und lass die einfach weg. Das kann der einzige Unterschied sein. Und dann bin ich der aktive Manager, weil ich die Siemens-Aktie weglasse, und du bist der ETF und du hast die Siemens-Aktie drin. So, und jetzt gucken wir mal. Und
trotzdem bilden wir quasi die Welt ab. Also
genau, den wir haben einen ähnlichen ähnlichen Anlagehorizont und bla bla bla. So. Und jetzt vergleicht man die miteinander und hurra, stellt man fest, ja, natürlich kann es sein. Also dann stellt man fest, oh, irgendwie war. Wenn niemand eingreift, kriegt man ein besseres Ergebnis, insbesondere wenn man die Gebühr berücksichtigt, als wenn da jemand so nuancenweise bisschen minimal was ändert.
Und wenn man sich Langfristigkeit anguckt, glaube ich, ne? Also ich glaube, das beobachtet man wahrscheinlich, dass dann der Aktive wahrscheinlich dann irgendwie mal in einem Jahr, also zum Beispiel jetzt dieses Corona-Jahr, wahrscheinlich besser übersteht als ein klassischer ETF. Aber wenn man dann die letzten 10 Jahre sich anguckt, wahrscheinlich dann der ETF vielleicht besser dastehen könnte. So eine Theorie zumindest, die ich jetzt hätte.
Ja. Und ich glaube, und das ist jetzt wieder so ein bisschen das. Man kann sich natürlich dann auch so, wie soll ich sagen, die Ergebnisse ein bisschen modellieren. Ne? Und man sucht sich dann bewusst natürlich auch so Szenarien aus, wo das irgendwie passt. Und ich glaube, die Aussage ist an sich nicht falsch. Ich glaube, wenn du so 20 Jahre lang den MSCI World anguckst gegen die aktiven Fondsmanager, die den MSCI World als Benchmark nehmen, dann hat wahrscheinlich der MSCI World einfach mindestens genauso gut oder nicht besser performt als der Rest. So. Ich glaube, das kann man, also wahrscheinlich gibt es genug Studien,
kann die man genau
nachgucken.
Das.
Genau. So, und jetzt nehmen wir mal diese ganze Geschichte von der schönen Portfoliotheorie, von dem schönen passiven Investieren. Also ich kaufe einfach mal alles, geht nicht pleite, aber läuft auch ganz okay, weil ne, irgendwie geht es der Welt ja immer besser von Jahr zu Jahr. Also kann ich mit einem guten Risiko zum Ertragsverhältnis irgendwie leben und sollte eigentlich damit glücklich sein. So. Und dann knallt man sich da auch noch irgendwelche anderen Anlageklassen wie Bonds drauf und sagt ja, hey, 60, 40, 70, 30, so. Warum sollte ich mir die Mühe machen? Warum sollte ich denken, scheiß drauf, ne? Machen es einfach so. Ja. Und wenn man eben diesen Vergleich zieht, wie man das halt bei diesen Studien gemacht hat, dann stimmt die Aussage auch tatsächlich. So, warum musst du dir die Gedanken machen? Und dann gehen so Kanäle hin, wie dieses Finanzdingsbums oder der Professor Dr. Superklug, sagt dann, hey, das sollten alle machen. Das ist das Sinnvollste der Welt. Das und nichts anderes. Egal mit wem ich rede, alle Professoren machen das so und alle klugen Menschen machen das so, also sollten das alle so tun. Ja. Dann denke ich mir, naja, wenn deine Welt in diesem kleinen Konstrukt, was du dir geschaffen hast, so für dich deine Realität abbildet, dann mach dein Ding. Womit du aber aufpassen sollst mit so einer Pauschalaussage, wie dieser Schuh passt allen Menschen. Weil alle, die sagen, hey, ich bin bereit, mehr Risiko einzugehen, ich habe einen längeren Anlagehorizont, oder die sagen, ich will sogar weniger Risiko eingehen, je nachdem, was deine Präferenz ist, für die passt der Schuh halt nicht. Und ich finde, es ist einfach sehr, sehr, wie soll ich sagen, mutig, einfach mal in den Raum zu stellen, ja, das ist es. Das sollten alle tun und versucht bloß nicht anderes zu tun, weil ihr verbrennt euch die Finger, ihr könnt nicht klüger sein als der Rest der Welt.
Genau, das fand ich ein spannendes Argument, wo ich da natürlich sofort getriggert war, in meiner Unsicherheit, die ich immer mit mir rumschleppe, dass man dann so nach dem Motto, also das wäre jetzt übertrieben, aber dass man natürlich dann so denkt, ja, ich finde das eigentlich ein ganz smartes Argument zu sagen, dass man sich selber manchmal in manchen Situationen ein bisschen zu geil findet und denkt, ich bin bestimmt besser als der und der. Ob es jetzt im Sport ist, ob es in der Schule ist, ob es im, keine Ahnung, Podcasten ist natürlich, oder ob es halt eben in der Finanzwelt ist, wo man so denkt, und dann auf einmal bricht es so, oder dann denkt man so, Naja, aber warum eigentlich? Warum sollte jetzt ich der sein, der auf einmal der geile Typ ist? Irgendwie komisch. Und dann denkt man so, ja stimmt, das Argument mit den Robotern, also dass quasi die Computer dich immer schlagen werden beim Traden und so, das ist, glaube ich, ja auch, also wenn es jetzt um schnelles Trading und so geht, da haben halt Menschen auch keine Chance. Aber das Problem ist, das ist ja auch gar nicht das in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Deswegen ist ja die Frage, wie gut lässt sich dieses Argument darauf quasi übertragen? Weil es geht ja nicht darum, wer kauft zuerst, so, darum geht es gerade ja gar nicht.
Ja, genau, wir befinden uns in Langzeitland, also uns interessiert nicht, was heute oder morgen passiert, sondern uns interessiert, was in 10 oder 20 Jahren sein wird. So, das ist so der Horizont, der für uns irgendwie interessant ist. Und jetzt stell dir mal kurz einfach mal alle Menschen vor, die du im Alltag begegnest. Von deinem Bankberater zu deinen Lehrerkollegen, deinen Eltern, deinen Freunden, dem Menschen im Fernsehen, auf NTV, der dir irgendwas von irgendwelchen Nachrichten vorliest. Stell dir mal diesen Haufen an Menschen vor, die du kennst.
Deswegen mich nicht was Böses zu sagen.
Nein. Und jetzt überleg dir mal, wie gebildet manche Menschen in bestimmten sehr hoch spezialisierten Bereichen sind. Also wenn du jetzt darüber redest, weiß nicht, über
NFTs.
NFTs, über Elektroautos, über Bio-Modifizierung. Ja. Von gehen. So. Wie viele von diesen Menschen werden dir quasi in sehr, sehr guten, weiß ich nicht, strukturierten Gedankengängen irgendwas in diese Richtung überhaupt nur erläutern können oder Wörter benutzen, die in diesem Kontext vorkommen? So. Nicht so viele. So. Und jetzt komme ich.
Hast du gesagt? Ich glaube alle.
Ich glaube alle. So. Nein, aber jetzt mal Hand aufs Herz.
Ne? Nein, ja,
so, jetzt, auf jeden Fall, klar. Und jetzt kommt noch eine andere Perspektive rein. Jetzt hat man immer so, wie soll ich sagen, diesen Gedanken, naja, diese Leute bei der Bank, diese Analysten, ne? Das sind brutal smarte Leute, die waren auf Elite-Unis und die sitzen da und die sind richtig, richtig klug. Die haben's voll geschnallt. Das
ist der Willi, ein Jahr nach seinem Studium.
So, jetzt kann ich nicht für die ganze Welt sprechen, ich kenne nicht jeden Banker auf dieser Welt. Aber rein von der Normalverteilung her, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Großteil von diesen Menschen relativ normal intelligent ist und nicht unbedingt so smart, um wirklich alle Facetten eines Unternehmens, vor allem nicht von ganz vielen Unternehmen, zu schnallen.
So. Wie in jeder Berufsgruppe so, ne? Ob das die Lehrerinnen und Lehrer sind oder, keine Ahnung,
ja,
die Polizisten und Polizistinnen. So. Ja.
Und das Spannende ist, und das ist jetzt, glaube ich, auch interessant, die meisten Banker, gerade die im Analystenbereich arbeiten, das sind keine Biologen, das sind keine Ingenieure, das sind keine Chemiker, das sind keine Computerexperten, die irgendwie, weiß ich nicht, ihren Doktor in Informatik haben oder so. Das sind Statistiker, das sind Mathematiker, das sind Betriebswirte. Das sind alles Leute, die gut mit Zahlen können und gut da drin sind, Modelle zu entwickeln.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Was ich damit sagen möchte, ist, wieso würde man einem Mathematiker zutrauen, in die Zukunft zu schauen und zu sagen, was glaube ich, wird diese Bio-Firma da entwickeln? Wird das nächste krebsheilende Dingsbums sein? Ja, nein, vielleicht, mit wem, warum, weshalb? Was ich eigentlich damit sagen will, ist, das sind auch Menschen, wie du und ich, die kochen auch mit Wasser. Und ich glaube, die Aussage, Analysten wissen es immer am besten und haben eh schon geschnallt, was abgeht. Da würde ich auch vorsichtig sein. Ich glaube, ich habe selber, wie gesagt, keine Zahlen vor, aber ich glaube tatsächlich, mein Bauchgefühl sagt mir, die rennen der Wahrheit auch noch so ein bisschen hinterher. Was die nämlich machen, ist, sie sagen, die Aktie wird in einem Monat den und den Preis haben. Dann passiert irgendwas, die Aktie steigt oder fällt und dann passen die ihre Prognose wieder an. So.
Und die einen haben recht, die anderen nicht. Also die haben ja auch nicht alle die gleiche Prognose. Also wenn die alle so mega geil wären, würden ja auch alle immer die richtigen Aussagen treffen. Ja. Und dann, das wird ja nicht funktionieren. Das heißt, manche gewinnen, manche verlieren quasi. Und so läuft das ja. Und deswegen, und dadurch, um das zu vermeiden, weil man eben im Bankenwesen halt nicht sagen kann, wir gewinnen, wir verlieren, weil man da ja relativ wahrscheinlich konservativ auch überlegen muss in der Regel und nicht große Risiken gehen will und so, kann ich mir gut vorstellen, dass der Punkt, den du gerade sagst, ganz wichtig ist, dass man sagt, okay, was ist denn eigentlich deren Ziel? Eigentlich wollen die ja, also ich weiß nicht, ob man so als Bank dann eben so langfristig zum Beispiel planen kann oder ob man nicht sagen muss, okay, in 2 Wochen kommt eh der neue Azubi und oder keine Ahnung, oder irgendwer Neues und macht neue Ideen und ich glaube, die arbeiten einfach ganz anders, als jetzt wir Privatanleger dann überlegen würden, okay, wie machen wir das quasi für uns? Deswegen ist es vielleicht nicht so vergleichbar auch.
Ja, plus, und das darf man auch nicht vergessen, die meisten quasi, weiß nicht, sei es jetzt Banken oder irgendwelche Anlagemenschen, die gucken nicht, was ist in 10 Jahren. Die überlegen nicht, wie wird die Welt in 10 Jahren aussehen, wie mache ich heute mein Portfolio auf der Basis, sondern die denken sich so, fuck, ich muss halt, wenn ich aktiv dafür Geld verlange, muss ich auch aktiv den passiven Markt schlagen und der wird im Quartalsrhythmus abgerechnet oder ne, sich angeschaut. Das heißt, dein Einlagehorizont ist halt super. Was ist jetzt passiert? Oh, Max hat gerade ein Brötchen serviert bekommen. Sieht aus wie ein Franzbrötchen oder irgendwas in die Richtung. Korrekt.
Erzähl weiter.
Das heißt, die Leute, die haben halt einen Anlagehorizont von meistens irgendwie einem Jahr oder sowas, was halt super, super kurzfristig ist. So, und jetzt muss man sich halt wirklich nochmal die Frage stellen, glaubt man wirklich, also das ist jetzt alles, was so mein Erfahrungsschatz, mein Bauchgefühl, alles so zusammengenommen. Und dann stelle ich mir die Frage, glaube ich wirklich daran, dass das Kollektiv aller Menschen, die ich so kenne und die irgendwo als professionelle Banker irgendwo arbeiten und Analysten, glaube ich wirklich, die haben es alle verstanden? Oder kann ich mich auf irgendeine Nische spezialisieren und vielleicht behaupten, ich habe es irgendwie besser verstanden? Und da glaube ich, das ist das, wo man dran glauben kann oder nicht. Das ist dann eher so, weiß ich nicht, bist man auch arrogant genug, das zu denken oder nicht? Und ich glaube tatsächlich, es gibt halt sehr viele Nischen, die man sich suchen kann, wo man quasi den Standardanalysten oder die Standardbank oder die Standardanleger irgendwie, wenn man lang genug, also wenn der eigene Atem lang genug ist, wo man auch sagen kann, hey, ich finde vielleicht die eine oder andere Lücke, die ein interessantes Invest hergibt und die nicht jeder sieht. Und solange man das glaubt, glaube ich, kann man sich auch ruhigen Gewissens auch so positionieren, dass man sagt, ich baue mir mein Portfolio, vielleicht mit nicht so halt aktiv, was auch immer das heißt. Ja, und vertraue auf meine Fähigkeiten, eben zu wissen, wann der richtige Zeitpunkt ist, da reinzugehen und wann ich im Zweifel wieder rausgehe und was meine eigenen Kriterien sind, um das zu bewerten. Ich glaube, solange man selber denkt und solange man sich selbst sagen kann, wann ist der richtige Zeitpunkt, rein und rauszugehen, dann kann man das, glaube ich, ruhigen Gewissens tun, wenn man das eben nicht selber einschätzen kann und nur darauf hört, was Wall Street Bets sagt oder was irgendwie einem die Leute im Bus zurufen, dann vielleicht nicht.
Wer kennt's nicht? Bus letzte Reihe. Ja. Kauf!
Bitcoin!
Bosch! Keine Ahnung, ja.
Ja. Also ich glaube, das ist das Ende des Plädoyers nach dem Motto, naja, diese Aussage, kaufe pauschal immer diese 60-40, 70-30 Geschichte und sei damit glücklich, die trifft für wahrscheinlich ganz viele Menschen zu, die einfach keine Ahnung haben und sich nicht damit beschäftigen wollen, aber sagen, genau,
wollen, ist ja auch ein Punkt, ja.
Ich muss irgendwas tun und dann denke ich mir so, ja, dann ist das wahrscheinlich so, dass wenn du auch keine eigenen Zielsetzungen formulieren kannst und nicht in der Lage bist zu sagen, ich will oder ich will nicht oder das ist mir wichtig, dann ist das sowas, wo man sagen kann, naja, damit kannst du nicht viel falsch machen. Aber es ist halt.
Ich habe das Gefühl, auf das läuft es meistens auch mit dem Bankberatergespräch wahrscheinlich hinaus. Also ich habe das Gefühl, der Bankberater oder die Beraterin hat, ich weiß gar nicht, wie die Range von der Person ist, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, genau, Willi zeigt sehr klein. Ich habe nicht das Gefühl, dass die, also wie soll ich sagen, dass wenn man, deswegen, also um vielleicht so ein bisschen zur Ehrenrettung von solcher, von dieser Idee, dass man sagt, okay, du kannst ja eigentlich den Gang zu diesem Bankberater sparen, wenn du halt keinen Bock hast, dich selber damit zu beschäftigen. Der Bankberater wird dir nichts anderes sagen und wird dir nicht mehr Wert bieten als, naja, mach halt 70-30, 60-40, irgendwie so ein bisschen in die entspannte Richtung. Kannst du auch selber machen, guckst dir ein Video an, kannst du selber machen, easy panisi, schweezy. Weil der Bankberater ist ja auch nicht der, der dich dann auf einmal anruft und sagt, Herr Petzer, wir haben ja hier zusammen uns überlegt, dass Sie jetzt all in den Tesla gehen. Haben Sie schon gesehen, der Kurs ist heute Morgen um 3 Uhr nachts ein bisschen gesunken. Ich habe für Sie mal verkauft. Ich hoffe, es war okay. Also es ist ja, also das kann der Bankberater und die Berater ja gar nicht leisten. Und das finde ich halt das Spannende, weil dadurch dieses Klassische, wahrscheinlich gibt es auch sehr gute Bankberaterinnen und Bankberater, die sich sehr viel Zeit nehmen und wahrscheinlich zahlt man da viel Geld für, keine Ahnung. Aber diesen Standardgang kann man sich, glaube ich, fast sparen, wenn man sagt, ich will mich eh nicht damit auseinandersetzen. Dann kann man es auch wahrscheinlich so machen. Aber wenn man sich selber damit auseinandersetzen will, kann man entweder cool mit seinem Bankberater oder der Beraterin zusammenarbeiten, gucken, ob das funktioniert. Wenn die das aber nicht können, wollen, keine Ahnung was, dann muss man sich, glaube ich, selber hinsetzen. Oder halt sagen, gut, dann mehr will ich auch nicht.
Ja, und ich glaube, und das ist das, was aber, es gibt ja immer so Risiken, die man nicht wirklich sieht. Was ich damit sagen möchte, es gibt halt so Dinge, die sind einfach in der Historie noch nicht passiert oder nicht passieren nicht so häufig oder die sind in diesen ganzen Analysen und dieser ganzen schönen Portfoliotheorie und dieser ganzen Balancierung von 60-40 und 70-20, 70-30, da steckt ja auch eine Welt drin, sagen wir die letzten 30, 40 Jahre, die so lief, wie sie lief. Genau, was, wenn die Welt.
Pandemie zum Beispiel.
Ja, oder, ja, also, ne? Pandemien waren jetzt nicht so heftig. Technologien waren, wie sie waren. Es gab halt Autos, es gab ein paar Schiffe, ein paar Flugzeuge und dann haben wir halt unser Ding gemacht. So. Jetzt auf einmal leben wir in einer ganz anderen Welt. Ne? So, es gibt dieses Internet und es wird alles plötzlich digital und es verändert sich super viel und super rasant. Zinsen gibt es seit 20 Jahren nicht mehr. Also, was ich damit sagen will, ist, es gibt gewisse Dinge, die sich einfach so radikal verändern, dass es immer den Gedanken irgendwie wert sein muss, dann glaube ich noch an dieses Modell und was waren die Grundannahmen dieses Modells, auf der Basis, auf welcher Basis halt eben diese 40-60-Regel oder diese 70-30-Regel dann auch basiert. Und ich glaube halt, dass eben es vielen Leuten wirklich hart überraschen wird, wenn es mal zu irgendwas kommt, was eben dieses Modell eben nicht so gut abdenkt. Was auf einmal heißt, scheiße, das, aber du hast mir doch gesagt, da ist nicht so viel Risiko drin. Und auf einmal ist da super viel Risiko drin. Denkst dir, what the fuck? Wie konnte das passieren?
Weil du quasi verschlafen hast, quasi. Also, ne, weil du quasi nicht, weil du zu lange an alten Konstrukten quasi festgehalten hast, als Portfolio-Manager, wie auch immer. Und genau,
ja. Ja, und weil das Ding ist, was man nicht vergessen darf, so ein ETF oder diese ganzen passiven Sachen, die gucken immer nach hinten. Um ein Beispiel zu nennen, wie komme ich überhaupt denn in diesen MSCI World? Ich muss als Unternehmen eine gewisse Leistung erbracht haben, um mich zu qualifizieren, dort reinzukommen. Das heißt, Teil der Reise ist schon erledigt. Wenn ich da drin bin, bin ich drin.
Dann will ich bleiben.
Ja, dann will ich bleiben und das machen die meisten auch, aber es gibt halt viele, die dann, also es fallen ja wieder raus, kommen neue rein. Also der Prozess ist sehr, sehr langatmig. Ach so, das meinst du? Mhm. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, ne? Sondern das wird so von Quartal zu Quartal so sondiert oder ist da so ein bisschen ein Bereinigungsmechanismus drin. Und dieses Modell halt basiert halt auch auf der Betrachtung der letzten 20, 30, 40 Jahre, wie lange auch immer. Das heißt, das ist die Projektion der Vergangenheit in die Zukunft. Wir glauben, dass die Zukunft so sein wird wie die Vergangenheit und deswegen sind diese Anlageformen genau richtig. Und mein Bauchgefühl sagt mir, die Zukunft wird alles andere sein als die Vergangenheit. Allein von dem, was uns die nächsten Jahre so erwartet. Ne? Und allein der Tatsache geschuldet, dass vielleicht jetzt auch eine Pandemie gerade reinkickt und wir einfach nicht wissen, was jetzt die nächsten Jahre sein wird. Gab es Bitcoin vor, weiß ich nicht, 20 Jahren? Vermutlich noch nicht. Also es gibt einfach Bewegungen, die man nicht verschlafen soll. Also wo man einfach wachsam sein muss und sich die Frage stellen muss, nur weil das vor 20 Jahren gut war oder vor 30 Jahren in der Nachbetrachtung, ist dieses 60-40-Ding immer noch das Richtige. Und da würde ich ein dickes, dickes Fragezeichen dran machen. Und deswegen regt es mich so sehr auf, dass es da diese geilen Professoren gibt von der Uni irgendwas und diesen ganzen Typen da auf ihren Finanzportal-Videos, wo die einfach pauschal sagen, ja, das ist ja wissenschaftlich bewiesen. Ja, dann denk halt mal denk halt morgen, denk nicht gestern. Also, das kotzt mich so an, weil Wissenschaft geht halt in der Retrospektive nur. Aber vielleicht ist Wissenschaft nicht, also die Art von Wissenschaft nicht der richtige Ansatz, um als Investor halt eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil du eben nach vorne guckst, nicht nach hinten. Und das muss einem bewusst sein, glaube ich nur. Und wenn man sich dann immer noch dafür entscheidet und sagt, ich hab Bock, mich damit zu beschäftigen, ich mache halt jetzt 70-30 oder 60-40, dann hast du dich aber bewusst dafür entschieden und hast dir hoffentlich diesen Podcast angehört, wo dir irgendein Trottel sagt, achtet darauf, darauf und darauf. Aber ich glaube, das ist das, was halt niemand auf den Tisch packt, eben, dass eben diese Dinge halt ebenfalls relevant sind in der Berücksichtigung, bevor man eben einfach mal macht, ohne zu denken. Und deswegen hat es mich so wütend gemacht, ehrlich gesagt. Deswegen war ich so innerlich so am Prollen.
Ja. Ach, aber du warst zu mir total nett. Also du hast mir ja nicht gesagt, was für ein Dummkopf. Also ich habe dir ja auch nicht gesagt, guck mal, wir haben alles falsch gemacht, sondern das war ja, weil das finde ich ja immer das Spannende, dann das mal so abzugleichen, weil, ne, das ist eben ein Bereich, wo ich dann nicht weiß, was die Wissenschaft quasi sagt und so, ne? Also wer auch immer die Wissenschaft ist. Da merkt ja schon jeder, okay, natürlich ist es jetzt nicht die Wahrheit und in 30 Minuten wird jetzt nicht die Welt neu gedacht und so weiter und so fort. Aber trotzdem finde ich es mal spannend, das so als kleinen Gesprächsanlass zu nehmen, um mal so ein paar Konzepte zu überdenken, um mal so ein paar spannende Punkte eben aufzumachen und zu überlegen, was ist eigentlich interessant? Und ich finde, das Fazit, um das jetzt ein bisschen so überfachlicher zu machen, bevor ihr sagt, ihr redet immer so viel über Aktien und so. Grüße. dass man quasi ja das ein bisschen raus mitnehmen kann, wie halt immer im Leben so. Wir haben ja begrenzte Ressourcen. Wir haben begrenzte Möglichkeiten, uns in irgendwie Themen einzuarbeiten und begrenzte auch Motivation und begrenztes Interesse und so weiter und so fort. Und wenn ich halt nicht das Interesse habe, mich mit diesem Finanzthema zu beschäftigen, ist das ja fein. So, dann hast du vielleicht andere Bereiche, wo du dich total gut auskennst, wo du Bock drauf hast und so weiter und so fort. Dann kannst du dir ja da helfen lassen und kannst irgendwie gucken, dass du möglichst wenig Arbeit und Mühe und so weiter dafür hast, damit hast, fein. Aber wenn du denkst, es ist ein wichtiger Faktor für dich, dann macht es immer Sinn, do your research, so. Guck, setz dich halt selber mal hin, mach dir ein bisschen Gedanken, liest dir Sachen durch, guck dir mehrere Videos an und so weiter und so fort und mach dir halt einfach selber ein eigenes Bild. Anstatt einfach dann zu sagen, oh, okay, ich laufe blind Influencer A, B, C hinterher, wie es ja bei Instagram gerade ganz viel auch passiert, so, ne? Mhm. Also es gibt ja auch TikTok-Finanzinfluencer und so. Und da hast du ja dann nicht mal wie beim YouTube-Video irgendwie eine halbe Stunde Zeit, sondern hast du in 15 Sekunden, kriegst du es um die Ohren geballert. So, ne, auch möglichst fancy noch aufbereiten und dann denkst du dir, oh, das habe ich doch mal bei YouTube, bei TikTok gesehen, ja, man sollte das doch so und so machen. Und das ist ja okay als eine Quelle, aber dann halt nochmal nachzuchecken und zu gucken, okay, kann ich aktiv selber bestimmt diese Entscheidung treffen oder mache ich das jetzt nur, weil Influencerin 2, 3, 4, 5 das gesagt haben? Und das finde ich ganz, ganz, ganz interessant, das so vielleicht nochmal so ein bisschen mitzubedenken. Genauso, was wir jetzt ja gesagt haben. Das ist ja einfach nur das, was wir jetzt so gesagt haben. Das kann in einem halben Jahr totaler Bullshit sein. So, das kann halt sein, dass dann irgendwer sagt, ja, das war alles anders so. Und dann ist das eben so. Aber dann muss man eben am Zahn der Zeit bleiben und überlegen, ob das für mich eine Sache ist oder nicht.
Ich glaube, was man gut nutzen kann als quasi so eine Art Brücke, um halt den richtigen Ansatz für sich selbst zu finden, ist zu gucken, wie macht's denn die Person, der ich die Aufgabe überlasse? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will jetzt jemanden finden, der es für mich dann entscheidet, wie ich investiere.
Oh, bash mir wieder Versicherung jetzt?
Nee, muss ja gar nicht sein. Ich wollte es positiv sagen. Aber es gibt ja zum Beispiel okay. Auch, es gibt ja auch so, wie soll ich sagen, so Banken oder Finanzdienstleister, die sagen, hey, guck mal, wir setzen da jetzt unsere ehemaligen Biologen dran, wir setzen da jetzt mal unsere Leute dran, die bei Nvidia gearbeitet haben, die sich jetzt mit Grafikkarten beschäftigen und die sich jetzt die Kryptolandschaft mal angucken, was weiß ich denn. Also Leute, es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, hey, wir machen Analysen, aber wir machen die halt mit den richtigen Leuten. Und wenn du sagst, hey, so würde ich es auch machen, wenn ich Zeit hätte, würde ich mir auch in allen Fachbereichen irgendwie Expertise holen und dann die Entscheidung treffen, dann kannst du sagen, gut, dann nehme ich halt diese Bank oder diesen Finanzdienstleister, der diesen gleichen Ansatz verfolgt, den ich nehmen oder wählen würde, wenn ich die Zeit hätte oder die Muße hätte. Mhm. Und darüber kann man ja gehen, dass man sagt, hey, ich mach's nicht selbst, aber ich suche mir jemanden, der es so macht, wie ich es machen würde, wenn ich die Zeit hätte. So ganz viele genau. Wenn und Aber. Aber das, yeah. Ne, bevor man halt eben sagt, ja, ich nehme einfach das, was meine Hausbank mir empfiehlt. Ich denke, ja, dann frag mal nach, wie die es machen. Und wenn du damit cool bist, cool. Wenn nicht, dann halt nicht.
Und genauso kann man sich ja in diese ganzen ETFs auch ganz einfach einlesen. Also wenn man da mal Bock hat, eine Stunde zu investieren, gibt es da irgendwelche Websites, dann gibt es, ich weiß nicht, heißt die Just ETF oder so, ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Seite, da kannst du irgendwie alle möglichen ETFs durchsuchen und kannst du auch mal gucken, also wenn du jetzt gar nicht das unbedingt aktiv haben willst und so, kannst du ja reingucken, wo liegen die den Schwerpunkt drauf? Oh, erneuerbare Energien. Oh, Technik, oh, Robotik. Da gibt's ja mittlerweile alles so irgendwie, dass du halt dann auch so ein kleines Potpourri von verschiedenen Sachen haben willst und dann kannst du sagen, okay, diesen Bereich finde ich spannend. Guck ich mal da rein, was schreiben die denn zu dem und dem Unternehmen? Dann guck ich, welche Unternehmen sind da drin. Oh, das ist da drin. Guck ich das Unternehmen mal an. Und so kann man sich immer weiter reingraben, wie die typische, was wir letztes Mal gesagt haben, das Wikipedia-Quiz. So kann man sich da quasi auch quasi reinklicken. Wenn man Bock drauf hat, wenn nicht, dann habt ihr jetzt eine halbe Stunde Sachen gehört, was andere Leute vielleicht tun können, sollten, machen. Vielleicht.
Ja.
Ich find's immer wieder interessant, weil es ist irgendwie so, ich habe auch jetzt das Gefühl mit der neuen Stelle und so bei mir, dass so voll viele dann so mich auf Geld quasi ansprechen, so ein bisschen von geil, dann verdienst du auch 1000 Euro mehr und so weiter und so fort und weißt du denn schon, was gönnst du dir denn dafür und so erstmal so? Und so dieses, ist ja dann doch irgendwie, ist das ein Thema, weil ich finde es überhaupt nicht schlimm, über Geld zu sprechen, aber ist ja doch ein Thema, was die Leute irgendwie ganz doll beschäftigt, so, ne, wie meine Altersvorsorge, ne, Rentenversicherung und Leute sind da ganz, ganz, wie soll ich sagen, die kriegen Schweißausbrüche, wenn man darüber spricht, so, wie sieht es eigentlich mit deiner Rente aus, Rentenversicherung und so weiter. Ich wollte alles tun, um halt Altersarmut vorzubeugen und so weiter und so fort. Aber nur Schritt 1 und danach ist eigentlich Ende. Also sie haben keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Wie kann ich das denn vielleicht verhindern? Was kann ich denn tun? Sie bleiben quasi bei dem Schritt der Angst und des, wir bleiben einfach auf dieser oberflächlichen, geil, wir reden über Autos und keine Ahnung, Urlaub und so. Aber wir reden nicht einen Schritt weiter über, hey, wie kannst du vielleicht das dir ermöglichen, das nochmal zu machen? Und davon reden wir jetzt nicht, wie kommen die Gruppe, sondern halt, wie viel beschäftigt man sich irgendwie damit, um dann auch zu gucken, okay, kann ich das selber vielleicht auch ein bisschen steuern, mitsteuern? Oder bin ich so ein Flabber, der durch die Welt taumelt und dann irgendwie vielleicht Glück hat oder nicht? So.
Ja, das ist irgendwie, das ist halt auch so ein Thema, was irgendwie einfach nur, wie soll ich sagen? Ich glaube, wenn man halt beim Thema Geld irgendwas richtig machen will, muss man halt selber, muss man halt nachdenken. Du musst halt auch mal wirklich Sachen hinterfragen und mal deinen Kopf einschalten.
Und ich glaube, die Leute reden nicht über Verluste. Also, so das, was halt propagiert wird, so was du halt dann eben mitbekommst in der Umgebung, sind halt nicht die Leute, die sagen, boah, das hat überhaupt nicht funktioniert, habe ich mich voll, das war keine gute Idee und keine Ahnung was, sondern die Leute reden, hier, mach mal das, guck mal hier, komm in die Blase, mach mal hier, mach jetzt mal Bitcoin so, mach einfach so, lies dich nicht ein und keine Ahnung.
Ja, ich finde das so der beste Merksatz, den man sich mitnehmen sollte, wenn man von irgendwem hört, mach mal. Sagt dir die Person auch, wann du nicht mehr weitermachen sollst? Das ist halt der entscheidende Punkt. Wenn ich dir heute sage, Max, mach mal Bitcoin.
Ja, dann müsstest du dann darauf, dass du mir sagst, wann nicht mehr.
So, ja, was, wenn ich nicht da bin, was, wenn ich keine Ahnung habe? Also,
du bist irgendwann weg?
Nein, dein Freund auf YouTube ist vielleicht irgendwann weg. So, und was machst du dann? Naja, weißt du, ich meine?
Ja,
und du hast keine Ahnung, denkst du so, ja, ich bin jetzt da drin und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Eigentlich müsstest du alle zwei Sekunden nachfragen, immer noch richtig? Yeah. Wo ist der Fahrlehrer, der sagt jetzt rechts abbiegen? Also, und das ist, glaube ich, solange man für sich selbst nicht weiß, wann der Punkt ist, dann wieder rauszugehen aus der Nummer, sollte man die Finger von lassen, finde ich. Ja. Weil sonst vertraust du auf irgendwen und du kannst es eigentlich nicht bewerten. So.
Das kann ja immer ein Anlass sein. Wenn einer irgendeinem was pitcht, kann man ja das als Anlass nehmen. Oh, ich guck mir dieses Krypto mal an, ich guck mir mal dieses, keine Ahnung, Solar World an. Und wenn ich dann selber zum Schluss komme, mit dem Ausblenden des Hypes, spannend oder oh no, nicht mein Asset, nicht mein Ding. Ja, ist das vollkommen fein. So, dann habe ich aber selber die Entscheidung getroffen, liegt nicht abends im Bett und denke mir, hat er doch vielleicht recht? Okay, ich mach's einfach mal. Morgens um 4:30 investiere ich jetzt mal in irgendwie sowas, weil alle morgens um 4:30 komische Sachen im Bett machen, glaube ich. Ja. Ach, schön. Ja. Vielleicht kommen wir zu meiner dritten komischen Sache.
Oh Gott, jetzt kommt die dritte Beichte.
Ich habe jetzt wieder angefangen seit 3-4 Tagen. Das ist ja der Podcast des, wie soll ich sagen, des Zielesteckens und Scheitern. So, wir scheitern uns nach oben. So, ne, nach vorne scheitern. Ist doch ein schöner Ausdruck quasi. Du bist mal Fitnessmodel, mal bist du das nicht.
Mal so, mal so.
Ich denke mal, ich achte mal auf meine Ernährung, mal tue ich es nicht. So, mal bin ich Ernährungslehre-Lehrer, mal nicht, man weiß es nicht. So, jetzt habe ich für mich es gibt eine, das ist jetzt, also ich sag das jetzt einfach, es gibt so Yoga-Marken, so, keine Ahnung, und da gibt's Alo-Yoga, so, no Placement, keine Ahnung. Ich glaube, die haben auch einfach einen schlechten Ruf, glaube ich. Ich glaube, das sind auch so Leute, die einfach viel Geld mit Yoga verdienen wollen, weil es hypey ist und so finden, glaube ich, Yoga-Leute alle kacke wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die eine coole App, so, und haben da quasi so Online-Kurse, so ein bisschen wie halt so Apple Fitness Plus und so, wo die halt einfach sehr viel bündeln in verschiedenste Richtungen und nicht mehr, weil ich habe das ja vorher mit Boho Beautiful gemacht, die große Liebe von Chiara und mir, weil die es einfach immer gut gemacht hat, so. Aber dann hast du halt quasi immer die gleiche, mit dem gleichen Stil und so, das hat, das nutzt sich irgendwann so ein bisschen ab, hat sich so ein bisschen abgenutzt. Und dann habe ich mir die App mal angeguckt und habe festgestellt, okay, eine coole Sache haben die, die mich ein bisschen anfixt. Und zwar haben die quasi dann so irgendwie Yoga, Fitness, Stretching und ich glaube, wie nennen die es? Styles oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist bei Styles der ganze Handstandkram, so Krähe, Baby Freeze und diese ganze Shit da. Und dann halt immer so how to approach, keine Ahnung, Hollowback. How to approach, keine Ahnung, in den Handstand drücken und so. Also alles, was wir quasi beim Breakdance damals intuitiv gemacht haben, ist da halt richtig cool angeleitet und richtig, richtig cool gemacht. So. Nice. Und da bin ich gerade dabei, wieder so ein bisschen mehr mich mit dem Handstand zu beschäftigen. Und ich habe heute eine Stunde Handstand gemacht, also nicht nur eine Stunde gemacht, sondern also viele Vorübungen und so weiter auch gemacht. Natürlich kann ich nicht eine Stunde Handstand an. So, brauchen wir nicht drüber reden. Aber fand das erstens spannend, wie viel wir damals intuitiv gemacht haben, wie das Leute jetzt auch beibringen würden, obwohl wir gar keinen Plan hatten. Das heißt, irgendwie scheint das, dass der Körper einem ganz gut zeigt, was man braucht dafür, so. Also, welche Sachen man dehnt, wie lockert man seine Handgelenke, wie dehnen, Gegenbewege und so, was wir jetzt alles irgendwie so zusammengesucht haben. Zweitens, wie viel Theorie ich aber nicht wusste und wie schnell das hilft, ein bisschen was zu wissen, so von wegen, hey, kipp mal deine Hüfte ein bisschen nach hinten ab und spann mal deinen rechten Oberschenkel an. Und auf einmal denkst du dir, so kann sich das anfühlen, auf einmal habe ich Kontrolle. Und also mehr als vorher. Und das war halt irgendwie total cool und hat mich echt hart motiviert. Und dann habe ich mich da so durchgeklickt, weil mir über die Handgelenke wehtan. Und dann war so How to Breathe im Handstand und so. Und das war so ein lustiger Typ. Und dann haben wir im Handstand gebeatboxt. Das war mein Highlight des Tages heute. What? Weil erst war es so, erst hat er so geommt, weißt du, dann so, okay, jetzt atmen wir so ein, aus und so. Und das müssen wir im Handstand auch machen, weil man ja ganz oft beim Krafttraining die Luft anhält und dann Kraft verloren geht, so quasi. Deswegen, okay, wie atmest du auch im Handstand? So, und dann Handstand gemacht, erstmal eingeatmet, ausgeatmet. Dann, zweite Übung war, Handstand machen, einatmen und dann so langsam ausommen, ne? Was ein bisschen yogamäßig schon so war. Dann machst du so om und so, ne? Wo man so denkt, okay. Und der dritte Schritt war Beatboxen. Das war nicht ganz geil. Geil. War ein witziger
mach mal,
Typ.
Mach mal vor. Deswegen,
nein, auf gar keinen Fall. Und deswegen, das war mein kleines Highlight des Tages heute, dass ich so ein bisschen süchtig danach war, nach diesen Übungen, dass man sagte, ah, da ist noch ein 8-Minuten-Video, was jetzt nicht die Handgelenke kaputt macht, was aber die Hüfte vorbereitet für den Handstand und so. Das heißt so, du konntest dich immer so ein bisschen weiter durchklicken und dir so verschiedene Skill-Sachen, so kleine Schritte dir angucken und so. Das fand ich irgendwie ganz cool. Das hat mir Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wie lange ich das jetzt durchhalte, aber gerade macht das Spaß.
Bin auch gespannt, ob du nächste Woche noch davon berichten wirst oder ob du sagst, ah, was für Allo-Dingsbums, was?
Dann mache ich dir den Handstandkopf über. Dann mache ich dir den Handstandkopf, den Podcastkopf über. Durchgängig. Das ist mein Ziel.
Mit Beatbox.
Mit Beatbox.
Und Om zwischendurch, je nachdem.
Man weiß es nicht, ja.
Klingt aber ganz cool, weil das ist, glaube ich, so eine Nische, die nie gecovert wird. Also, ich habe es sonst noch nie gesehen. Das ist echt cool.
Ja, weil es halt hart advanced ist. Ich merke das ja selber noch. Also ich würde sagen, ich kann nicht viel, so, also körperliche Sachen jetzt so, ich bin nicht in irgendwas richtig gut und so, aber wenn es um Handstand geht, denke ich immer noch, das ist so eine der wenigen Sachen, die ich vielleicht ganz gut kann, die nicht so viele andere Leute können. Und dann merkt man relativ schnell, aber es fehlt, also du kannst es
trotzdem nicht noch so gut, sehr viel also, da ist Potenzial, genau, ja.
Richtig, und deswegen sind diese ganzen Klassen immer hard advanced, hier, also quasi Level, das höchste Level an Stufen quasi. Weil natürlich, gerade für so Online-Kurse, natürlich kannst du nicht verlangen, dass die Leute sich alleine jetzt ohne Hilfestellung, ohne Mathe, jetzt Handstand zu Hause beibringen. Das heißt, deswegen ist das, glaube ich, einfach, wird das nie abgedeckt. Und auch in so Yoga-Klassen, wenn du da mit 25 Leuten in einem Raum bist, auch selbst wenn du da bist, wenn da irgendwer umfällt und so, also muss so individuell gemacht werden. Denk an unsere Breakdance-Zeiten damals. Klar. Wir haben uns ja immer zu zweit dann um eine Person gekümmert quasi. Deswegen wird es, glaube ich, nie abgedeckt. Und deswegen ist es voll cool, das jetzt mal zu finden, wo man so denkt, hey, das kann ich schon ein bisschen. Und wir können darauf aufbauen. Und das macht voll Spaß. Und ich muss nicht wieder den 13. Krieger machen und denk mir, ja, ist irgendwie ganz nett, aber ich hätte es gerne ein bisschen cooler.
Ja. Ich glaube, es gibt bestimmt auf der ganzen Welt gibt es bestimmt genug Menschen, die das auch cool finden, die da ihre Nische finden und deswegen wahrscheinlich diese App auch geil finden, so wie bei dir jetzt in dem Fall auch. Bin mal gespannt, was du nach ein paar Wochen so berichtest und was deine Handgelenke vor allem machen.
Ja, jetzt das
bin ich Anfang auch 30.
Aber ich werbe mal schön auf. Und die sind auch alt. Die sind auch, also alt. Die sind, glaube ich, auch 30 oder so.
Ja dann.
Sehr frustriert. Noch eine kurze Sache. Dachte ich, okay, womit fange ich an? Erstmal nicht mit Handstand hier in der Wohnung. Dachte ich, okay, ich weiß nicht, wie krasse Sachen die machen, wenn ich mal umkippe. Aber so. Und habe erst gedacht, okay, fängst du an hier mit so Krähe-Kram, ne? Baby-Freeze-Gedöns. Ja, so Ellenbogen auf Knie und so. Andersrum. Dachte mir, okay, da macht dir keiner was vor. So, wenn du was kannst, dann das. Und dann war es so ein Typ, so eine Maschine natürlich, der dann am Anfang erstmal so da reingeht und dann denkst du, okay, krieg ich hin. Okay, wie lange halten wir es noch? Ja, okay, krieg ich hin. Okay, wir setzen ab. Kein Problem. Dann sagt er, ja, okay, wenn du das nicht kannst, dann schalte das Video ab. Und ich sehe, ja, geil. Ich schalte nicht ab, ich bin nämlich ein krasser Typ. Und dann geht's weiter. Und dann, okay, jetzt gehen wir rein und heben immer ein Bein runter und setzen den ans Handgelenk und dann wieder hoch und dann mit dem anderen Bein quasi vom Ellenbogen runter, Hand berühren und wieder drauf. Und ich sehe schon so, ja, wie lange machen wir das jetzt? Okay, 10 Mal pro Seite. Okay, ich kämpfe mich durch. Oh, abgerutscht. Naja, okay, habe ich noch geschafft. Zählt nicht, hat keiner gesehen. Genau, weiter. Und es wird immer crazier. Und dann war es irgendwann so dieser Punkt so, ja, wenn du das halt nicht 10 Mal kannst, ja, muss jetzt abschalten. Und da war eine Übung, die ich nicht einmal konnte, wo ich so dachte, hey, ich dachte, ich bin krass. Und dann war wieder so die eigene Begrenztheit, wurde einem sehr schön aufgezeigt.
Aber du hast jetzt auf jeden Fall was irgendwie Spaß macht, was dich motiviert, wo du hin willst und was du dann auch mit der Zeit hier erreichen kannst. Was halt irgendwie endlich mal so, wo du auch am Ende sagst, boah, ich kann jetzt was richtig, richtig Cooles, sondern nicht so, ich kann jetzt den 15. Krieger im Tantra-Rhythmus atmen. Denkst du so, wen juckt's halt, ne? Aber so kannst du sagen, hey, guck mal, Baby Freeze, boop, boop.
Oder ich werde eh nicht gelenkiger so, also nach dem Motto, weil ich ja seit 3 Jahren mittlerweile mindestens Yoga mache und ich immer das Gefühl habe, ja, Da passiert überhaupt nichts, was die Gelenkigkeit angeht. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, dann gehen wir wieder zurück in die Kraftrichtung, wie beim Breakdance früher. Tanzen kann ich nicht, das ist mir alles scheißegal, ich bin nicht cool genug. Ich kann Handstand. So, geh wieder back to the basics. Schuster, bleib bei deinen Leisten und ja. Genau.
Geil. Super nice.
Ach ja.
Ach ja.
Boah. Ansonsten hoffe ich, dass jetzt die Woche schönes Wetter wird.
Ja,
ich will, Pustekuchen. Weiter kurze Hosen anziehen.
Regen, ja? Regen, Regen.
Aber warm?
Ja. Insbesondere Sonntag.
Über 15?
23 Grad. Samstag 19 Grad. Rest knapp unter 15 und Regen.
Die klassischen 14 Grad. Naja, dann kurze Hose, Pulli.
Weißt du schon, wie diese Folge heißt? 14 Grad.
14 Grad.
Gut. Mighty, mighty.
Schön. Yes! Das hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und Tag und Achtung, nicht fallen, da ist ein Stock auf dem Weg beim Joggen. Wo hört man uns noch?
Achtung, lasst den Toaster aus der Badewanne. Vielleicht beim den Smack-Toaster.
Ja. Ja. Reg dich nicht auf, wenn dir auf dem Weg zur Arbeit jemand die Vorfahrt nimmt. Immer atmen. Und ansonsten mach Beatbox.
Ja. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Ciao, ciao. Ciao.